Patrick Barb ist bei mir, der Publizist. Herr Barb, wir können jetzt dieses Interview durchaus machen. Wir werden dafür auch nicht verdroschen. Aber wir können es zum Beispiel nicht über Satellit ausstrahlen, weil das hat uns, unserem Sender, die Medienanstalt, mal verboten. Beziehungsweise mit 250.000 Euro uns da weggejagt. Wie ist denn der Stand der, sagen wir mal, Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland?
Alleine der Umstand, dass die AfD hier einen Demokratiekongress im Deutschen Bundestag durchführt, zeigt die ganze Misere dieser Demokratie. Wenn Publizisten wie Hüseyin Doğru oder Jacques Beau in Brüssel sanktioniert werden, überzogen werden mit außerlegalen Verfahren, dann gibt es keinen demokratischen Debattenraum mehr. Und ohne demokratischen Debattenraum gibt es auch keine Demokratie mehr. Das herrschende Parteienkartell, bestehend aus SPD, CDU, CSU, FDP und Grünen, hat diese Demokratie zerstört. Deswegen brauchen wir einen Neuanfang. Wir leben in einer Zensur-, Propaganda- und Diffamierungsöffentlichkeit. Und das herrschende Parteienkartell setzt dabei auch mehr als 300 staatlich finanzierte sogenannte Nichtregierungsorganisationen ein. Es nutzt die Landesmedienanstalten als Zensurorgane und es spielt den Ball über Brüssel, über die Europäische Union. Mit dem Digital Services Act sind die großen Plattformbetreiber im Internet gezwungen, Propaganda und Desinformation zu bekämpfen. Und was Propaganda ist, das bestimmen die Brüsseler und die Landesregierungen selbst. Und das führt dazu, dass die Internetkonzerne im Vorgriff bestimmte Inhalte sperren oder Shadowbannen, das heißt in der Suchmaschinenfunktion ganz hinten anstellen. Das hat mit demokratischer Öffentlichkeit nichts zu tun. Wir erleben einen Strukturwandel der Öffentlichkeit und eine Involution, einen Zusammenbruch der Demokratie. Und die Kräfte, die uns in eine Zensuröffentlichkeit, in einen Zusammenbruch der Demokratie, in Zerstörung der Demokratie und immer tiefer in den Krieg in der Ukraine hineinziehen, diese Kräfte müssen abgelöst werden. Und dazu müssen alle, die am Friedensgebot des Grundgesetzes orientiert sind, zusammenarbeiten.
Den Krieg angesprochen. Ist diese Art der Zensur für Sie eine Form der Kriegsvorbereitung?
Das ist eine Form der Kriegsvorbereitung. Insbesondere die außergesetzlichen Sanktionen sind eine Form des Kriegsrechts, ein Vorgriff aufs Kriegsrecht. Und ich persönlich gehe davon aus, dass hier ein Gewöhnungseffekt in der Bevölkerung erzielt werden soll, der mündet in die Ausrufung des Spannungsfalles. Dann können wesentliche Grundrechte unterbunden werden, beispielsweise die Reisefreiheit. Kapitalverkehrskontrollen können eingeführt werden, es können Dienstpflichten verhängt werden, Grenzübertrittsverbote ausgesprochen werden. All dies ist ein Weg zum Krieg und ich teile die Auffassung, die der frühere ungarische Präsident Viktor Orban dargelegt hat. Die Europäische Union und die Einzelstaaten bereiten einen Krieg gegen Russland vor, in den sie die Bevölkerung hineinziehen wollen.
Was sind Ihre Erfahrungen mit Zensur, mit Einschränkungen von Meinungsfreiheit jetzt am eigenen Beispiel?
Naja, wegen meiner Recherchen in der Ostukraine habe ich ja zwei Lehraufträge verloren. Ein Lehrauftrag war bereits unterzeichnet. Das war der Lehrauftrag an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Ich bin dagegen vorgegangen vor dem Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein. Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat in seinem Urteil von 2023 ganz klar entschieden, dass meine Tätigkeit als Journalist von Artikel 5 Grundgesetz der Meinungs- und Informationsfreiheit gedeckt ist und den Rausschmiss für illegal erklärt. Und damit ist die Rechtslage klar, auch wenn die Brüder von T-Online das nicht wahrhaben wollen.
Glauben Sie, Sie haben ja ein sehr düsteres Bild der Realität gemalt, dass wir eine tatsächliche Chance haben, das auf dem Wege der Demokratie, der Wahlen noch einmal umzudrehen, oder ist der Zug quasi abgefahren?
Zwei Dinge sind erforderlich. Die Kräfte des herrschenden Parteienkartells, die für mich in antidemokratischer Weise Kriegstreiber darstellen, müssen abgewählt werden. Aber der Protest muss auch auf die Straße getragen werden. Die Menschen müssen von ihrem Recht Gebrauch machen, sich friedlich unter freiem Himmel zu versammeln. Dies geht nur, wenn neben den traditionellen Kräften der Friedensbewegung das Spektrum geöffnet wird zu den bürgerlichen Kräften und auch zur AfD.
Abschließend, können Sie sich erklären, nehmen wir das Beispiel Friedensbewegung, die ist ja ganz im Gegensatz zu den 80er Jahren praktisch nicht erkennbar. Warum gehen sie nicht auf die Straße?
Die Antwort fällt komplex aus. Sie hat etwas zu tun mit der Friedensbewegung selbst, aber auch mit der Übermacht der Propaganda, mit der Digitalisierung und dem Meinungsklima insgesamt. Die Friedensbewegung heute erscheint mir wie eine Gruppe von Sektierern, denen die Abgrenzung zur AfD und die Brandmauer wichtiger ist als das eigentliche Anliegen, der Frieden. Und hier sollte die Friedensbewegung in meinen Augen dringend ihre Positionen überprüfen. Es ist doch nicht klug, sich der Propaganda der NATO zu unterwerfen und einen russischen Angriffskrieg zu verurteilen, ohne dies in den historischen Zusammenhang zu stellen. Denn ein Krieg fällt nicht vom Himmel. Und wer uns einen Weg bahnen will aus dem Krieg heraus zum Frieden, der muss die Vorgeschichte des Krieges im Blick behalten. Sonst wird dies nicht möglich sein. Denn das ist eine Bedingung für die russische Seite, überhaupt darüber zu verhandeln. Dann ist das Bildungssystem zusammengebrochen, in seiner Funktion Wissen und Bildung zu vermitteln. In politischer Wissenschaft an der Uni Kiel berichten mir Professoren, sie machen Multiple-Choice-Klausuren. Hitler wurde geboren wann? Ja, das sind Fakten, die man auch im Internet abschreiben kann. Das hat nichts mit politischer Wissenschaft zu tun, wo es um Machtblöcke, um Interessen gehen sollte. Also das Bildungssystem vermittelt keine historischen Zusammenhänge mehr. Also müssen wir es tun in den alternativen Medien. Dann die Rolle der Propagandapresse, aber auch der Propagandainstitute und der ideologischen Apparate insgesamt. Dies wird orchestriert von der NATO und heute betrachtet als Teil der kognitiven Kriegsführung der NATO. Schon vor Jahren hatte das Pentagon mehr als 20.000 Mitarbeiter im Public Relations Bereich mit einem Jahresetat von fast 5 Milliarden Dollar. Gegen diese Übermacht kommen die runtergesparten Presseeinrichtungen nicht an. Im Übrigen, im Pressewesen, aber auch in allen ideologischen Apparaten, haben wir durchliberalisierte Beschäftigungsverhältnisse, Zeitverträge, freie Mitarbeit, Projektverträge. Und der freie Mitarbeiter bekommt Stücklohn. Er wird nach Zeilen oder Sendeminuten bezahlt. Und jeder, der auch morgen noch einen Auftrag bekommen will, wird sich heute im vorauseilenden Gehorsam den Führungskräften unterwerfen. Und diese Führungskräfte sind meistens transatlantisch orientiert. Aber auch die Digitalisierung spielt eine große Rolle. Wie man von Medienwissenschaftlern wie Michael Mayen gerne erfahren kann, wirkt das Internet, wirken insbesondere die sozialen Medien wie Konsensmaschinen. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie meinen Namen eingeben, dann werden Sie auf Wikipedia überall lesen und in anderen Foren, das sind Verschwörungstheoretiker. Und Sie müssen lange suchen, um zum wahren Kern zu gelangen, dass ich nämlich Sozialforscher bin und ein unabhängiger Journalist, der auch dahin geht, wo man sich mit Schwierigkeiten auseinandersetzen muss. Also diese Meinungs- und Zensurglocke wird von Internetportalen verbreitet und Wikipedia ist ja nichts anderes als ja die Fake-News-Produktionsmaschine der Geheimdienste. Auch die Geheimdienste schreiben mit, das ist nachgewiesen. Und solche Einrichtungen haben wir im Internet überall. Wenn die Information nichts kostet, dann ist der Empfänger das Produkt.